Herzlich willkommen beim Lebenswege-Podcast, der Podcast, der dich in beruflichen Veränderungssituationen ermutigt und inspiriert. Mein Name ist Andrea Dominik und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich habe heute Hanna Lessing bei mir im Podcast zu Gast. Sie ist Vorständin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich. Sie ist Mitglied im International Auschwitz Council sowie im Nationalen Forum gegen Antisemitismus. Sie ist Vizepräsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees und Mitglied im Internationalen Auschwitz-Rat. Sie ist Vertreterin des Nationalfonds im Internationalen Beirat Mauthausen sowie auch Vorsitzende des Aufsichtsrats der Kunsthalle Wien. Ich freue mich, dass ich Hanna Lessing für den Podcast gewinnen konnte und wir sprechen heute natürlich über ihre Arbeit, wie sie auch diesen Job bekommen hat und wieso er der so am Herzen liegt und was sie aus der Arbeit gelernt hat und wir auch mitnehmen können. Viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich, heute Hanna Lessing bei mir im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Danke fürs Hiersein. Ihr Vater war Fotograf, Ihre Mutter Journalistin.
Ja.
Hatten die beide Erwartungen, dass sie in ihre Fußstapfen treten?
Oh, also wir haben als Kinder, ich weiß, dass mein Bruder ziemlich gut fotografiert hat. Aber Fotografie war natürlich etwas, das nicht wie heute, dass man einfach ein Handy nimmt und 1000 Fotos macht. Ich glaube, mein Vater wollte nicht wirklich, dass wir Fotografen werden, weil es einfach ein steiniger Weg ist, bis man überhaupt so berühmt ist, dass man auch gut davon leben kann. Und im journalistischen Bereich waren die beiden ein gutes Gespann. Aber ich glaube nicht, dass meine Mutter erwartet hat, dass jemand von uns in den Journalismus gehen würde. Und wir sind auch alle drei gar nicht in die Richtung gegangen.
Sie waren ja im Lycée. War das so ein bisschen vorausgesetzt von den Eltern?
Also meine Eltern haben sich 1946, wie mein Vater aus der Emigration gekommen ist, kennengelernt und sind dann viele Jahre durch die Weltgeschichte gefahren. Die haben in New York gelebt, die haben in Genf gelebt, wo meine Mutter bei der WHO gearbeitet hat. Sie haben in Paris gelebt. Irgendwann einmal haben sie sich, glaube ich, eben 1956 in Wien niedergelassen. Und meine Schwester ist 57 geboren. Ich glaube, meine Eltern haben das Lycée ausgesucht, nicht nur, weil es kosmopolitisch einfach ist, weil man gesagt hat, okay, wir wollen, dass unsere Kinder viele Sprachen können, was natürlich dann so ist, dass man Französisch, Deutsch, Englisch prinzipiell einmal lernt und Latein. Aber sie wollten höchstwahrscheinlich auch, und im Lycée gab es auch den jüdischen Religionsunterricht. Und so sind wir dann im Lycée auch, ich angefangen, in den jüdischen Religionsunterricht gegangen. Also es waren so zwei Gründe, warum wir dorthin gegangen sind. Und ein dritter Grund, der vielleicht wirklich der wichtigere oder der wichtigste Grund war, ist eine Ganztagsschule gewesen. Das heißt, von Montag bis Freitag war man von 8 Uhr früh bis 4:15, 4:30, manchmal bis 5 in der Schule. Meine Mutter und mein Vater waren berufstätig und daher musste man früher Kinder irgendwo für den ganzen Tag unterbringen.
Nach dem Lycée waren Sie ein Jahr in Israel, glaube ich.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen herausgelesen, das war so ein bisschen eine Zeit der Orientierungslosigkeit, wo sie noch nicht gewusst haben, was hier stimmt.
Ja, das stimmt vollkommen. Und die Orientierungslosigkeit kam daher, dass ich eigentlich in der Schule, also ich war in der Theatergruppe, ich war im Chor, ich habe viel gesungen als Jugendliche und mit 15 habe ich meinen Vater so lange gepiesackt, bis er mir endlich eine Rolle über eine Freundin organisiert hat. Und so habe ich die Rolle der Sophia Alatri bekommen in der vierteiligen Miniserie Holocaust, wo Mary Streep eigentlich ihre Karriere wirklich begann. Und ich war überzeugt, ich werde Schauspielerin. Und war auch überzeugt, Hollywood wird anrufen. Hollywood hat leider nicht angerufen. Und daher, wie ich dann die Schule fertig gemacht habe, war ich wirklich ein bisschen orientierungslos. Ich habe dann gedacht, ich werde das Reinhardt-Seminar anfangen. Da war ich dann höchstwahrscheinlich auch zu feig und ich bin auch nie sehr gut gewesen im Auswendiglernen. Und Film ist was anderes, das sind immer kurze Sequenzen, das kann man sich mal merken. Aber einen ganzen Monolog, den man bei einer Aufnahmeprüfung für eine Schauspielschule wie das Reinhardt-Seminar können muss, das hätte ich nicht geschafft. Und dann bin ich den Sommer 82 während des ersten Libanonkriegs nach Israel gegangen und habe im Nachlass meiner Mutter einen Brief gefunden, wo ich meinen Eltern schreibe, Ich habe euch versprochen, dass ich im Herbst nach Wien komme. Ich muss euch aber mitteilen, dass ich beschlossen habe, in Israel zu bleiben. Ich habe mich erkundigt, ich kann bei der Armee anfangen und dort dann parallel ein Studium zur Übersetzerin machen. Und ich komme aber im September, wie gesagt, um meine Sachen zu holen und ich habe euch lieb und da, da. Und tja, im September bin ich nach Wien gefahren und bin geblieben. Aber es war eine Orientierungslosigkeit und dann habe ich, weil mein Ziehbruder, der Ralf, der bei uns aufgewachsen ist, mehr oder weniger, an der WU war und ein paar Freundinnen von mir an der WU waren, haben gesagt, na, komm auf die WU und das hat relativ gut geklappt auf der WU, obwohl es mich nicht wirklich interessiert hat. Mhm. So wurde ich Magrersotzök irgendwann einmal.
Ja. Und wie war dann der Start ins Ökonomenleben?
Also ich habe 88 fertig studiert, habe mir aber meine Rolle nicht mehr abgeholt. Die Sponsion habe ich nicht miterlebt, weil ich mit meinem damaligen ersten Mann ein Jahr nach Israel gegangen bin, weil er war ausgebildeter Arzt und es gab damals 3 Jahre Wartezeit für Turnus, um allgemein Arzt zu werden. Und mein Onkel war damals der Leiter der Universitätsklinik für Geburten und ist damals, hat er ihm angeboten eben, dass er 6 Monate dort lernen kann. Und so sind wir nach Israel gefahren. Und es war irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, das wäre ganz spannend, aber mein Mann wollte nicht in Israel bleiben. Dann sind wir zurück und ich habe dann in einer Bank angefangen. Und die Bank, muss ich ehrlich sagen, hat mich effektiv nicht sehr interessiert. Mhm. Aber ich bin dann einige Zeit lang dort geblieben und dann hat sich zum Glück etwas ergeben.
Ich habe aus einem Interview mitgenommen, dass sie irgendwie da einen Sinn noch nicht gesehen haben in ihrer Banktätigkeit.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, ob sie das damals so gespürt haben oder ob das retrospektiv, nachdem sie jetzt...
Das ist eine gute Frage. Wir sind zurückgekommen Ende 88, dann habe ich 90, glaube ich, in der Bank angefangen. Ich habe dazwischen irgendwie in einer italienischen Firma gearbeitet. Das war auch nicht ganz so das Tolle. Und dann habe ich 90 angefangen in der ersten. Und ich habe einen tollen Job gehabt im Prinzip. Ja. Ich habe alle meine Sprachen einsetzen können, bin durch die Welt gereist, weil damals gab es noch den, mein Bruder hat das immer so genannt, der Flying Banker, Wining and Dining. Also ich bin von Cocktail nach Italien mit der kleinen Maschine der Bank. Ja. Also das ist ja, haben wirklich kleine Flugzeuge gechartert und sind nach Mailand geflogen zu einem Empfang und am Abend wieder zurück. Also das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen heute. Und das war natürlich witzig. Ich war zuständig für Amerika, Israel, Italien, Frankreich. Das, glaube ich, waren meine 4 Hauptmärkte. Und da bin ich hin und her geflogen. War gut, aber einen Sinn darin habe ich nicht gesehen. Und nach 5 Jahren habe ich so irgendwie das Gefühl gehabt, ich war damals 31, und habe mir gedacht, na, irgendwas muss sich verändern. Und es war effektiv ein Zufall. Ich hatte mich zwar beworben im Rahmen eines Assessment Centers um die ÖH-Servicebetriebe. Die haben eine Leitung gesucht. Hätte mich jetzt auch höchstwahrscheinlich von der Sinnhaftigkeit her nicht glücklich gemacht, aber ich wollte einfach mal schauen, okay, wie bin ich denn da draußen auf dem Markt? Und 1995 wurde ja im Nationalrat eben besprochen und dann das Nationalfondsgesetz beschlossen. Und das Parlament, wo der Fonds eingerichtet ist, hat eine Frau gesucht für die Position der Generalsekretärin. Und die sollte auch jüdisch sein und bestenfalls schon Beamtin. Meine Schwester war damals Beamtin im Sozialministerium. Und man hat sie gefragt, ob sie das interessieren würde. Und meine Schwester hat gesagt, na, überhaupt nicht. Erstens bin ich unabkömmlich und ich bin gerade da ganz wichtig im Sozialministerium und sie hat auch eine tolle Arbeit damals gemacht dort. Und dann hat sie gesagt, aber meine Schwester, die kann Hebräisch, die kann beten, die ist gläubig, die kennt sich in Israel gut aus. Perfekt. Und dann hat man so gesagt, naja, aber wer ist deine Schwester und die kennen wir ja nicht. Und dann hat sie halt gesagt, na, kann sie sich trotzdem bewerben. Ja, klar. Und so habe ich mich beim Präsidenten Heinz Fischer, der damals Nationalratspräsident war, beworben für diesen Job. Und so habe ich eigentlich, also wie ich gehört habe, was es sein soll, wie ich das Gesetz gesehen habe, habe ich genau gewusst, das ist es. Weil ich, und das ist halt irgendwie für mich so wichtig gewesen, ich war von Jugend an in jüdischen Organisationen. Ich muss dazu sagen, meine Eltern sind meine Mutter ist ein 25er Jahrgang und war nicht Jüdin, das heißt im Krieg war sie im Arbeitsdienst und im BDM. Und mein Vater hat überlebt in Palästina und meine Großmutter ist in Auschwitz ermordet worden und meine Urgroßmutter in Theresienstadt verhungert. Das heißt, wir waren von den jüdischen Gesetzen her nach der Halacha keine Juden. Und bei uns zu Hause wurde dieses Thema auch nie besprochen. Mein Vater hat geschwiegen. Ich habe erst mit 8 effektiv verstanden oder gelernt, dass wir jüdische Wurzeln haben, dass meine Großmutter in Auschwitz ermordet worden ist. Weil ich war mit 8 im Religionsunterricht, waren alle in meinem Jahrgang, nur ich nicht. Ich war die Einzige, die nicht im Religionsunterricht war. Und die katholische Religionslehrerin ist irgendwann einmal zu mir gekommen und hat gesagt, du Hanna, schau, hier ist ein Kreuz, das war gerade Erstkommunionzeit. Du könntest mit uns mitmachen und wir lesen schöne Geschichten. Und ich bin nach Hause gegangen zu meiner Mutter. Mein Vater war wahrscheinlich gerade wieder auf Reportage. Und schau, Mutti, ich könnte dort mitmachen. Meine Mutter hat gesagt, wenn wir irgendwas sind, dann sind wir Juden. Und ist mit uns Kindern, das waren 3 Geschwister, in die Kultusgemeinde gegangen und hat gesagt, ich will mit meinen Kindern übertreten. Wir haben 2 Jahre gelernt und dann sind wir übergetreten. Das heißt, mit 10, 1973 bin ich übergetreten. Ich bin nicht sehr esoterisch veranlagt und auch nicht so, oh, das habe ich gespürt. Aber ich habe bis zu meinem Übertritt und bis zu den ersten Malen, wo ich in den jüdischen Religionsunterricht gegangen bin, es hat mir irgendetwas in meinem Leben gefehlt. Und wie ich dann dort war, im Religionsunterricht, habe ich genau gewusst, da gehöre ich hin. Und daher war ich im Vergleich zu meinen Geschwistern, I had the calling, ja. Ich hab gewusst, pah, die Erleuchtung, das klingt jetzt ganz blöd, aber ich habe einfach gewusst, ja, da gehöre ich hin. Und daher bin ich dann einfach in den jüdischen Organisationen gewesen und sehr engagiert und dann eben Hebräisch gelernt und Israel und meine Gebete. Und daher war für mich das Jüdischsein so wichtig und eben dieses Auseinandersetzen mit unserer Geschichte, damit, wenn man mich sieht mit meinem Davidstern, den ich ja wirklich sehr offen trage, dass man nicht entweder besonders nett ist zu mir oder sich zurückzieht, weil man übervorsichtig ist. Ich möchte einfach, es ist vollkommen wurscht, ob ich einen Stern, einen Halbmond oder einen Davidstern trage. Und daher war für mich diese Möglichkeit, im Nationalfonds sich wirklich seriös mit der Geschichte Österreichs auseinanderzusetzen, die Chance. Und das habe ich dann sehr, sehr gerne übernommen.
Und viele Jahre schon, ja.
Sehr viele Jahre schon. Sehr viele Jahre schon, aber mit einem, würde nicht sagen holprigen Start, aber wie ich von dem Job eben gehört habe und je öfter ich es erzähle oder mir eben auch in Erinnerung rufe, desto mehr verstehe ich, was mein Vater gemeint hat. Ich habe meinen Vater am Anfang gefragt, eben was er von mir erwarten würde, wenn die Frau Lessing jetzt irgendwie sagt, nach 50 Jahren, weil ich meine, Österreich hat bis 1995 bestens mit der Opfertheorie gelebt. Das heißt, auf Basis eben der Moskauer Deklaration 43, wo sie gesagt haben, die Alliierten gesagt haben, Österreich war das erste Opfer, hat sich das dann sehr schön hineintradiert in die Nachkriegsgeschichte. Nach 50 Jahren kommen plötzlich da die Hanna Lessing daher und sagt, und ich wollte einfach wissen von meinem Vater, was er gerne von mir hören würde. Und er war ganz dagegen, dass ich diesen Job mache und sagt, ja, mach lieber Karriere in der Bank und Zukunft und Kinder und Familie und so. Und dann hat er aber verstanden, dass ich einfach wirklich diesen Job haben will. Und dann hat er mir 2 Fragen gestellt und die eine Frage war, kannst du mir meine Kindheit zurückgeben und kannst du mir meine Mutter aus Auschwitz zurückbringen? Und ich habe das so gemein gefunden von ihm. Es hat mich so gekränkt, weil hinter diesen 2 Fragen stand einfach, Hanna, was du versuchen wirst, ist unmöglich. Und ich war sowas von überzeugt, dass ich jetzt rausgehen werde und die Welt rette. Und dann ist mein über alles geliebter Vater vor mir und sagt, du wirst scheitern. Du wirst kläglich scheitern. Und mit dem Wissen habe ich aber eben auch die Arbeit gesehen. Alle hier, meine Mitarbeiterinnen, wir haben über die Jahre habe ich einen Höchststand, habe ich 170 Mitarbeiterinnen gehabt. Wir alle wissen, dass wir nur ganz kleine Sachen wieder richten können. Auch das stimmt nicht. Also wieder gut machen kann man gar nichts. Gerechtigkeit herstellen bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man das weiß, ja, dann weiß man auch, dass man auf diese Menschen nicht zugehen kann, sozusagen unter dem Motto, wir müssen uns jetzt versöhnen und ihr müsst uns jetzt alle lieb haben und uns verzeihen, weil wir ja sind so toll, sondern einfach wirklich es nur laufen lassen. Und das haben wir gemacht, wir haben einfach zugehört. Das war die Hauptaufgabe in den ersten Jahren. Zuhören, da sein, unseren Fondhund, unseren Therapeuten reinschicken, die Chiara, einen Golden Retriever. Wenn man gespürt hat, dass manche Leute sich extrem schwer getan haben mit ihren Erinnerungen, haben wir gefragt, mögen sie Hunde? Und die meisten sagen dann ja. Und das waren so 75, 80, 85-jährige Leute. Und dann ist die Chiara reingekommen und so fort. Kopf auf den Schoß. Und dann sind die Tränen geflossen. Aber wir waren halt irgendwie so ein katharsischer Moment. Sie haben uns vertraut. Das war das schönste Geschenk.
Wenn Sie jetzt mit 30 Jahren Erfahrung draufblicken, was würden Sie Ihren Vater antworten auf die 12 Fragen?
Eben, dass es mir bewusst ist, dass ich es nicht, dass ich die Zeit nicht zurückdrehen kann. Er war am Anfang wirklich dagegen. Und auch noch in den ersten 1, 2, 3 Jahren habe ich meinen Vater dann immer gesagt, schau Papa, ich habe jetzt über tausende Leute bei mir im Fonds gehabt, die mir ihre Geschichte anvertraut haben. Ich weiß bis heute nicht viel. Ich weiß schon, dass du mir keine Horrorgeschichten erzählen willst, aber ich kann dir nur eins sagen, du wirst immer mein Held sein, egal ob du damals Angst gehabt hast oder nicht. Ich will ja auch nicht, dass du mir erzählst von deiner Angst, aber erzähl mir, wie war deine Mutter, wie war dein Vater, der 33 schon gestorben ist. Und er hat einfach nie geredet. Und 3 Jahre, nachdem ich im Nationalfonds war, habe ich ihm gesagt, ich weißt du, wie viele andere Geschichten ich jetzt gehört habe? Und er hat mich dann irgendwann einmal angerufen aus dem Zug von Budapest zurück und sagt so, ja, also wir können uns im Restaurant so und so treffen. Sage ich, warum? Sagt er, na, du wolltest doch von mir was hören. Sage ich, ja, aber können wir das vielleicht zu Hause machen oder du kommst zu mir? Nein, das ist schon gut im Restaurant. Ich sage, okay, kann ich ein Aufnahmegerät mitbringen? Sagt er, nein, ist nicht nötig. Wenn du es vergisst, die Sachen, dann erzähle ich sie dir vielleicht eines Tages wieder. Wir haben uns dann im Restaurant getroffen. Es waren Anekdoten, aber es war nicht viel Persönliches. Also es war einfach dieses Schweigen und ich habe jetzt gerade in einem Film, in einem Dokumentarfilm mitgemacht, da geht es um die Kinder des Schweigens. Und das ist schon belastend, weil man möchte ja einfach nur wissen, von wo man kommt. Und meine Mutter natürlich, die noch dazu auf der falschen, unter Anführungszeichen, Seite war, die hat schon gar nicht gesprochen. Also wir sind einfach mit einem totalen Schweigen aufgewachsen, bis 1946, wo sie sich kennengelernt haben.
Das für Schuld und Scham auf der anderen Seite.
Ja. Also nehme ich auch Scham, nämlich bei den Überlebenden, weil ich habe überlebt und ich habe meine Mutter nicht gerettet. Und das ist natürlich etwas, was ich sehr lange mich auch gefragt habe, war das, warum haben wir nicht mehr gefragt? Warum habe ich nicht Fragen gestellt? Mein Vater hat in den letzten Jahren, wo er noch fit war, ohne es mir zu sagen, ist er in seine frühere Schule in die Albertgasse gegangen und ist dort als Zeitzeuge aufgetreten. Das habe ich erst später erfahren. Da habe ich gedacht, oh, interessant. Und dann hat er auch ein Interview gegeben für die Shoah Foundation. Und in der Shoah Foundation hat normalerweise darf Familie nicht dabei sein. Aber meine Nichte ist dabei gesessen, seine Enkelin schon. Weil die übernächste Generation ist wieder was anderes. Die eigenen Kinder schützt man mit dieser Geschichte, die will man nicht belasten. Aber der nächsten Generation will man etwas mitgeben. Also so ist das entstanden, dass ich einfach das Gefühl gehabt habe, wir haben nicht gefragt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich will meinem Vater nicht das Gefühl geben, dass ich ihm vorwerfe, dass er seine Mutter nicht gerettet hat. Weil er ist als 16-Jähriger weggegangen. Sie hat ihn weggeschickt. Aber sie war Witwe und er war der einzige Sohn, Einzelkind. Das heißt, wenn ich so sage, ja, und wie war deine Mutter, habe ich immer das Gefühl gehabt, da löse ich ein schlechtes Gewissen aus. Das wollte ich natürlich auch nicht. Und daher ist diese Beziehung eben zwischen Kindern, erste Generation und eben den Überlebenden ein heikles Gerüst, sag mal so.
Was würden Sie sagen, hat in den 30 Jahren, wo Sie da sind, in Ihrer Tätigkeit verändert? Ich stelle mir vor, jetzt gibt es immer weniger Zeitzeugen zum Beispiel.
Also das ist natürlich ein Problem. Wir sind am Anfang sehr viel mit Zeitzeugen an Schulen gegangen. Das waren immer sehr, sehr schöne Erlebnisse. Die Zeit ist teilweise jetzt schon so weit weg für die Schüler, selbst wenn ich es gibt so ein Programm, das heißt Zweitzeugen. Und ich weiß, dass ich also in Schulen
ganz gut ankomme. Ja. Also ich habe jetzt, da ich irgendwann einmal wieder auf der Uni und auch auf einer Hack. Und da bin ich dann halt so angezogen, wie man mich von Facebook kennt, also pink oder violett oder so. Und da hat ein Mädel geschrieben, die ist ja ziemlich cool. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay. Also, und sie hören mir zu, weil ich eben ja doch direkt von dem, was man mir anvertraut hat, erzählen kann. Und wir ja im Nationalfonds Lebenserinnerungsbücher rausgeben, die wir an Schulen auch verwenden. Aber es hat sich natürlich, das, was sich verändert hat für mich, ist Social Media. 1995, wie wir angefangen haben, haben wir nicht einmal Internet gehabt. Wir haben einen Computer gehabt im Fonds, im Eingang, und da konnten wir was hineintippen. Quasi. Sonst hatten wir nichts. Das heißt, wir haben auch diese Vernetzungen zwischen den Überlebenden oder ihren Familien teilweise erst viel später anfangen können. Das waren aber die schönsten Erlebnisse natürlich, wenn man Freunde von der Schule zusammenbringen konnte. Was sich verändert hat, ist eben, dass mit Social Media wir einerseits eventuell mit TikTok, aber dafür bin ich vielleicht auch zu alt, aber ich weiß es, zum Beispiel das Mauthausen Memorial hat einen TikTok-Kanal. Und die Marlene ist dort der Guide, die das macht. Und das ist großartig. Vielleicht ist das der gute Weg. Ich weiß es nicht. Ja. Wir müssen aber versuchen, und ich glaube einfach, dass jede Generation von Neuen ihren Zugang zur Geschichte und ihren Zugang zum Lernen aus der Geschichte neu erfinden muss. Das heißt, ich bin auch in internationalen Organisationen Mitglied, wo wir in Working Groups, also in Arbeitsgruppen, versuchen, neue Werkzeuge zu erfinden. Und da brauchen wir die jungen Leute, weil die müssen uns sagen, was sie anspricht, was sie teasert, damit sie sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Weil sonst, ehrlich, es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt den Krieg im Nahosten, es gibt Arbeitsplätze immer weniger durch KI und AI und ChatGPT. Die haben andere Sorgen. Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust ist zwar wichtig, um aus Geschichte zu lernen, nämlich nicht nur um zu lernen, was Menschen anderen Menschen antun können, sondern einfach auch, wohin sowas führt. Nämlich, das ist antidemokratisch, ja, es ist gefährlich. Aber wir müssen das ganz anders andenken heute mit den Generationen. Es hat sich in diesen 30 Jahren unfassbar viel verändert. Kann man gar nicht auf einen Punkt bringen. Alles hat sich verändert.
Was würden Sie sagen, war die herausforderndste Situation in die 30 Jahre?
Ich glaube, der Umgang mit eben dem, was mein Vater mir gesagt hat. Weil in den Gesprächen mit den Überlebenden, dadurch, dass sie über 50 Jahre das Gefühl hatten, dass man sie für sie nicht wirklich interessiert, weil sie sind ja auch nicht nach Österreich zurück eingeladen worden. Jene, die zurückgekommen sind, haben teilweise fürchterlich in den ersten Nachkriegsjahren so unter dem Motto, was dich hat der Hitler nicht erwischt und so. Also die haben 50 Jahre nichts gehört und dann kommen wir und lösen, eigentlich haben wir sie retraumatisiert. Und sie haben uns dann aber, wie soll ich sagen, sie haben uns vertraut und haben uns ihre Geschichte anvertraut. Dieses Anvertrauen der Geschichte war aber auch, eigentlich diesen ganzen Horror bei uns abzuladen. Und das haben wir jeden Abend mit uns mitgenommen. Was wir aber noch zusätzlich, und ich glaube, das war für mich das Schwierigste, es haben mich manchmal Kinder von den Überlebenden angerufen, die gesagt haben, meine Mutter, mein Vater war gerade letzte Woche bei Ihnen. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Die können nicht mehr schlafen. Sie haben Albträume. Was ist passiert? Und da haben wir erst realisiert, dank ein paar Psychiatern eben auch aus der Organisation ESRA, dass wir die Leute retraumatisieren. Und das hat dann zu Folgendem geführt. Einerseits Retraumatisierung. Aber andererseits war es für sie auch die Möglichkeit, etwas abzuschließen. Und in manchen Fällen haben uns die Kinder, nachdem wir den Zuerkennungsbrief geschickt haben, wo wir gesagt haben, Österreich entschuldigt sich und sie sind Opfer des Nationalsozialismus hier geworden und wir weisen jetzt eine symbolische Geste an, haben Kinder uns angerufen und haben gesagt, die Mama ist gestorben letzte Nacht, weil sie abgeschlossen hat. Und ich glaube, das war für mich das, natürlich weiß ich bin nicht zuständig für das Sterben. Und eigentlich habe ich diesen Personen, also ich, wir im Fonds, diesen Personen die Möglichkeit auch gegeben, abzuschließen. Aber das erste Mal, wie das passiert ist, habe ich überhaupt nicht damit umgehen können. Das war so schwierig, wenn ich gedacht habe, oh, was habe ich da gemacht? Aber es war ein Abschluss und für die Kinder teilweise auch gut. Aber ja, und für jene, die zum Glück eben, ist das ja nicht oft passiert, haben wir einfach Therapien organisiert. Wir haben ein weltweites Netz an Therapien aufgebaut, weil eine Überlebende, die Dorit, ist Psychotherapeutin gewesen bis ins hohe Alter. Und die hatte ein Schild auf ihrem Schreibtisch, wie ich sie mal in New York besucht habe in ihrer Klinik, wo drauf stand, It's never too late for a happy childhood. Und genau in dem Sinne haben wir gearbeitet, weil eine Überlebende mir mal gesagt hat, weißt du, alle fragen uns immer, wie wir gestorben sind. Keiner fragt uns, wie wir gelebt haben. Und so habe ich das dann für die zukünftige Arbeit einfach umgemünzt, dass ich gesagt habe, wir wissen, dass die Menschen Fürchterliches erlebt haben, dass viele ihrer Familienmitglieder ermordet worden sind, aber diese Menschen hatten noch ein Leben. Und es gibt viele Überlebende, sie sagen, don't call me a victim. Ich bin kein Opfer, Überlebender, ja vielleicht. Ich habe etwas Fürchterliches erlebt, aber ich habe ein Leben davor gehabt und ich habe mir mein Leben wieder aufgebaut. Das ist diese Resilienz von diesen Menschen, die ich gelernt habe. Das ist bewundernswert.
Sehr belastend, was Sie erzählen, auch für Sie selber. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Haben Sie auch Hilfe geholt oder haben Sie Ihren Prozess auch intern verändert dadurch?
Also wir haben von Anfang an, habe ich in diesen ersten Monaten, wo unglaublich viele Leute zu uns gekommen sind, wir wussten ja nicht einmal, ob uns jemand vertrauen würde. Ja. Aber in dem Moment, wo wir am 1. September 1995 unser Büro aufgesperrt haben, waren bis zu 100 Leute da. Wir haben Zählkarten ausgegeben, ja, gesagt, kommen Sie in einer Stunde wieder. Ja. Wir waren ja nur 7 Frauen am Anfang. Und wir haben mit allen geredet. Und es war relativ schnell klar, dass wir Hilfe brauchen. Es gab damals schon den psychosozialen Dienst von der ESRA, eine jüdische Organisation, die aber innerhalb der Stadt Wien organisiert ist, die sich für Holocaust-Trauma und jetzt überhaupt Trauma einsetzt. Und dort haben wir dann Supervision bekommen. Und ich habe eine Begleittherapie gemacht und ich nehme an, dass andere Mitarbeiterinnen das auch gemacht haben, dann privat. Ich glaube, das hat vielen sehr, sehr, sehr geholfen, weil man es nicht unbedingt mit nach Hause nehmen will, es aber auch nicht unbedingt schafft, einfach in der Straßenbahn liegen zu lassen, das Pinkel, das man da irgendwie umgehängt bekommen hat. Und es ist so, man hat etwas umgehängt bekommen, nicht im Bösen, sondern einfach sogar eigentlich schön, dass diese Menschen uns so vertraut haben. Aber es waren Geschichten dabei und über die Jahre, also in diesen 30 Jahren, hat es immer wieder Situationen gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich kenne jede Geschichte. Ich habe alles schon gehört. Und wir haben vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren eine CD herausgebracht, wo die Kathi Stemberger, der Conny und Bolnia, die Mercedes Echerer und der Tobias Resch lesen aus Lebenserinnerungen, die wir veröffentlicht haben. Und da war eine dabei von einem Roma, der erzählt, dass ein SSler seinen geliebten Hund so lange an den Hinterläufen gegen eine Wand geknallt hat, bis der auseinandergerissen ist. Und ich habe das auf der CD im Auto gehört. Und ich bin am Straßenrand stehen geblieben und habe geheult. Also es ist immer wieder belastend. Daher, ich meine, ich habe jahrelang dann Therapie gemacht, dann wieder auch ein paar Jahre nicht. Und dann kommt immer wieder eine Situation, wo man sagt, oh, ich brauche Hilfe. Und zum Glück haben wir eben auch im Fonds immer wieder diese Möglichkeit gehabt, Psychotherapie oder halt eben Supervision zu machen. Weil sich austauschen darüber doch in einem begleiteten Prozess ist schon ganz gut. Und wir haben viel geweint, aber auch sehr viel gelacht. Also das ist schon, wir sind schon über die Jahre ein sehr guter Haufen. Und es gibt ein paar Mitarbeiterinnen, die seit 30 Jahren hier sind. Ja.
Sie machen nach außen hin so einen fröhlichen Eindruck.
Ja.
Und das ist für mich bemerkenswert, wenn man sich so lange mit einem doch so tristen Thema beschäftigt.
Das ja, aber es ist auch ein bejahendes. Also es ist ja, ich gehe manchmal, also wir haben ja begleitet den Bau der Namensmauer am Ostariki-Park, der entstanden ist aufgrund eines unglaublich sturen, umtriebigen österreichischen Überlebenden, der heute in Kanada lebt. Der Kurt Tutter ist heute 95 Jahre alt und 1997 hat er sich das erste Mal an mich gewendet und hat mir gesagt, ja, Frau Lessing, ich habe 60 Familienmitglieder verloren und eine einzige Person finde ich nicht, das ist die Cousine Regi, die habe ich das letzte Mal 1939 gesehen. Können Sie mir helfen? 97, kein Internet, ich habe halt die Excel-Dateien durchgeschaut und wir haben effektiv seine Cousine lebend gefunden in Los Angeles, haben die verknüpft, war toll und ich habe einen Brief, den ich immer mit mir in der Handtasche mit habe, wo er mir schreibt, sie haben die größte gute Tat gemacht, ich bin nicht mehr allein auf dieser Welt, meine Cousine Regi hat mich letzte Woche angerufen, wir sind im Kontakt und wenn sie einmal an die Himmelspforte klopfen, so diese noch existiert, nehmen sie diesen Brief ruhig mit, man wird sie ohne weiteres hereinlassen. Also habe ich sozusagen meinen Freibrief für den Himmel. Und 2 Jahre später kam dann Kurt Dutta nach Wien und hat gesagt, Hanna, ich brauche deine Hilfe, ich möchte, meine Eltern sind in Belgien nach Auschwitz deportiert worden, wir haben versteckt, meine Schwester und ich haben im Versteck überlebt. Und in Belgien gibt es eine Mauer in Brüssel, wo alle Namen drauf sind von denen, die deportiert worden sind, ich möchte sowas in Wien. Und das war natürlich für mich eine unglaublich schöne Idee, weil ich habe weder einen Platz, wo ich an meine Großmutter gedenken kann. Ich kann nicht meiner Urgroßmutter gedenken, nicht meiner Großcousine gedenken, einer Großtante. Also wohin gehe ich? Und es hat dann 17 Jahre gedauert, bis wir dann aber endlich die Mauer abbauen konnten. Und ich gehe dorthin, selbst im Wissen, dass es dort 65.000 Namen von ermordeten Menschen sind, ist es trotzdem etwas sehr, das hat was sehr Beruhigendes. Das heißt, es ist so ein Gemisch. Wer hier viele Jahre arbeitet, sieht einerseits die Resilienz dieser Menschen, die überlebt haben, sieht aber auch das Leben, das möglich war, bevor die Katastrophe des Holocaust passiert ist, sieht sich aber auch natürlich in dieser Rolle, und das ist eine schöne Rolle, die Erinnerung zu bewahren. Das sind wir den Toten schuldig. Daher kann man schon auch aus solchen Sachen immer wieder Kraft schöpfen. Aber ja, es gibt auch Momente, also mir passiert das regelmäßig, dass ich einfach sage, ich schaffe das nicht mehr. Und dann gibt's kleine Sachen, die einem wieder aufrichten und ja, es geht dann weiter. Aber es gibt, ja, in 30 Jahren ist es mir sicher immer wieder passiert, wo ich mir gedacht habe, könnte ich jetzt bitte Chanel-Verkäuferin sein und jemandem sagen, wie schön dieses rosa Kostümchen passt. Ja, einfach nur, um etwas ganz Neutrales zu machen. Und dann wieder mache ich auf in der Früh und denke mir, na, das passt schon. Aber es gibt genug Momente, wo es wehtut, wo es richtig wehtut.
Was würden Sie sagen, ist Ihr Ausgleich?
Mein Mann. Ich habe das Glück, dass mein Mann als Werkstudent bei mir angefangen hat, 1996. Und ich mich augenblicklich in diesen jungen Mann verliebt habe. Und 97 sind wir dann ein Paar geworden. Wir spielen Golf. Das tut ganz gut, weil Golf spielen ist ein richtig dummes Spiel. Man dremmelt auf einen kleinen weißen Ball drauf. Und wenn man nicht wirklich bei der Sache ist, dann braucht man es gar nicht probieren. Und daher ist es eine Möglichkeit, an den meisten Tagen das Thema Holocaust wirklich auszublenden. Und dann habe ich das Glück, dass ich an einem kleinen Baggerteich wohne und einfach aufs Wasser schaue. Und Wasser ist für mich also auch wichtig. Und halt Reisen mit meinem Mann, das ist der Ausgleich. Also man muss, das ist schon etwas, was wir auch in der Therapie einfach gelernt haben oder in der Supervision. Man muss für sich selber eine Methode der Psychohygiene finden, weil sonst zerbricht man dran. Es hat genug Mitarbeiterinnen gegeben, die jetzt nicht dran zerbrochen sind. Ich glaube, niemand ist ins Burnout gegangen bei uns. Aber es gab einfach Leute, die nach 10 Jahren gesagt haben, okay, das war's. Ist gut. Ich habe das gemacht. Das war eine total schöne Erfahrung, aber es reicht. Ja, also Psychohygiene ist ganz sicher etwas, wo man sich auch zugeben muss, ja, dass man sagt, das schaffe ich jetzt alleine nicht. Und wenn man dann einen Partner hat, wie ich meinen Mann, der einfach dann sagt, komm, machen wir ein Wochenende woanders und fahren wir raus irgendwo und gehen auf einen schönen Golfplatz, dann ist das schon ganz wichtig. Oder einfach nur die Arme am Abend aufmacht und sagt, keine Frage, okay, schwerer Tag, es geht.
Sie haben ja viele Ehrungen auch bekommen.
Oh.
Auf welche sind Sie besonders stolz?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Es sind zwei, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Einerseits ist es meine Professur, weil die mir eingereicht wurde vom Schallenberg, vom alten Schallenberg, Wolfgang Schallenberg, Vater von unserem früheren Außenminister. Wolfgang Schallenberg war von Anbeginn an Mitglied in unserem Komitee und hat mich unglaublich beeindruckt, weil es gab einige Zeit lang, wo wir die Deserteure nicht automatisch anerkannt haben als Opfer des Nationalsozialismus. Das war lang, bevor es das Deserteurmahnmal gegeben hat am Ballhausplatz. Und wir bei jedem Antrag einen Einzelfall daraus machen mussten, erklären mussten, wo wir hier die politische Desertion sehen. Und es gab sehr wohl damals Leute, die sagen, Deserteure waren Kameradenmörder. Und Wolfgang Schallenberg hatte mit 14 einen Einberufungsbescheid bekommen und hat sich versteckt. Und hat das aber auch ganz stolz erklärt, warum. Weil er nicht bereit war, eine fremde Uniform anzuziehen, weil er Österreicher ist. Und das ist unglaublich mutig. Und wir haben dann auch dank seiner Mitarbeit die Deserteure offiziell anerkennen können. Und von ihm sozusagen dann so geehrt zu werden, dass er gesagt hat, nein, die Hanna Lessing macht so viele Vorträge und geht so viel an Schulen und schreibt so viele Beiträge, die dazu helfen für die Völkerversöhnung oder was auch immer, ja, dass mir die Professur als dritte Auszeichnung durch die Republik, und daher bin ich ausdekoriert, so heißt das in Österreich, hat mir sehr viel bedeutet. Und die zweite ist relativ vor kurzem passiert. Im März wurde ich in den Ritterstand der Légion d'Honneur ernannt. Und da muss ich ehrlich sagen, ich war ja im Lycée und die Franzosen sind ja sowas von altmodisch, was das betrifft. Die Feier in Frankreich war so unglaublich. Also Accolade heißt das, das sitzt auf einem Pölsterchen, der Orden und die Ministerin, die es mir umgegeben hat, musste. Also Accolade heißt, man macht einmal links und einmal rechts. Und das steht alles auf einem Zettelchen, wie das abzulaufen hat. Es war herrlich. Und was nämlich so schön war, es wurde mir übergeben von der Ministerin, das ist eine Staatssekretärin eigentlich, im Verteidigungsministerium. Und diese Staatssekretärin ist für Ancien Combattant, also für Veteranen zuständig, und pour la mémoire, also für die Erinnerung. Und was gibt es Schöneres? Das kann nur in Frankreich sein, dass es eine Ministerin zuständig für Erinnerung gibt. Und daher war das eine wirklich schöne Feier, also ja, die beiden. Aber jede Auszeichnung. Die Rosa-Jochmann-Plakette, mein wunderbar. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, es ist einfach eine schöne Anerkennung für den gesamten Nationalfonds, für den gesamten Entschädigungsfonds, für den Friedhofsfonds, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die hier gearbeitet haben. Es ist halt immer so das Problem, dass quasi ich stellvertretend für alle das bekomme. Aber ich glaube, meine Mitarbeiterinnen wissen, dass ich ihre Arbeit unglaublich hoch schätze und dass ich ohne sie nirgendwo hingekommen wäre.
Sie haben ja viele interessante Persönlichkeiten und für interessante Lebensgeschichten in Ihrem Leben gehört, mitbekommen. Ich habe es ein bisschen mitgenommen. Die Resilienz ist was, was Sie sich von anderen mitgenommen haben. Was ist es, was Sie vielleicht noch mitgenommen haben fürs Leben?
Also das Leben, also das Kennenlernen von diesen Menschen, mich mit ihnen austauschen zu können. Mit manchen bin ich wirklich befreundet gewesen für viele, viele Jahre. Rudi Scharkösi, Karl Stoiker, meine Freunde in Israel, meine Freundinnen in Amerika. Ich war zwar immer schon eine frohe Natur. Und nicht, weil ich das Leid aus ihren Geschichten mitgenommen habe, sondern die Lebensfreude. Diese Menschen haben mich verändert. Ich war immer sehr sozial, ich war immer die Lustige. Ich war, glaube ich, immer relativ freundlich. Man kann nicht immer freundlich sein, aber ich bin prinzipiell ein hilfsbereiter Mensch. Aber die haben mir den Wert des Lebens noch einmal klarer gemacht. Ich sage ja, Resilienz, aber eben auch, ich meditiere seit 5 Jahren, also am Anfang der Pandemie habe ich mich bloß schwer getan, weil ich einfach diesen Austausch mit diesen Menschen vermisst habe. Wir haben sehr viel telefoniert und das ist da, zum Glück hat es auch damals dann schon Zoom gegeben. Auch in dieser Altersgruppe waren sie dann relativ rasch vorm Bildschirm. Ja, die haben mir einfach mein Leben noch mehr verschönert und einfach so viel geschenkt. Ich kann es gar nicht auf einen Punkt bringen, aber mein Leben ist unglaublich viel reicher durch diese Menschen, die ich erleben durfte und mit ihnen einen Teil ihres Weges gehen durfte. Ja.
Wir haben vorher schon ein bisschen das Thema gestreift mit den Schulen und wie wichtig es ist, nicht zu vergessen. Sie haben in mehreren Interviews auch schon gesagt, ja, Sie verstehen auch, dass das ein bisschen nicht so das Thema für manche ist. Es bleibt trotzdem wichtig. Wieso, denken Sie, sollten wir alle, die vielleicht zuhören, dranbleiben am Thema?
Ich glaube, wir haben, und das ist sozusagen vielleicht, was wir früher gemacht haben, wir haben über den Holocaust geredet und haben gesagt, das und das ist passiert und das war fürchterlich. wir haben es zu wenig sozusagen auch auf die Gefährdung von Demokratie bezogen. Was es heißt, wenn man mobbt, wenn man Minderheiten ausschließt, was das demokratiepolitisch mit uns macht. Daher glaube ich, dass, so wie ich auch gesagt habe, jede Generation muss für sich von Neuem lernen, aber wir müssen im Diskurs bleiben mit den Jugendlichen. Ich glaube, das wirkliche Problem, das ich heute sehe, ist, dass jeder dadurch, dass seit der Pandemie jeder so in seiner Blase ist und jeder eigentlich nur in sein Handy schaut und überhaupt nicht mehr auf jemanden anderen zugeht. Ich sehe es ja im Schulhof, die Leute sind alle nur in ihrem Handy, anstatt miteinander zu reden. Und jeder kriegt daher Informationen, die er auch für sich haben will. Und das heißt, mein Narrativ gegen dein Narrativ. Und es ist im Gegen. Nicht wir diskutieren miteinander, sondern dein Narrativ gegen mein Narrativ. Und ich glaube, da müssen wir ganz umdenken, weil Holocaust und das, was passiert ist, oder demokratiepolitische Bildung kann ein Jugendlicher vielleicht ab 11, 12 verstehen. Aber ab 7 sitzen sie vor ihren iPads und knallen Leute ab. Es gibt so dieses schöne Video, ich glaube, ich habe das auf YouTube gesehen und ich muss es jetzt einmal mir abrufen wieder, von einer amerikanischen Lehrerin, die jeweils Kinder gegenübersetzt in der Klasse, die sind 5-jährig. Also es muss erste Klasse sein oder Kindergarten sogar. Und so klassischerweise sitzt ein weißes Kind gegenüber einem schwarzen Kind oder neben einem schwarzen Kind und die Lehrerin fragt, na, was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Keines der Kinder sagt, sie ist schwarz. Sondern die sagen, sie isst keinen Käse. Können Sie das vorstellen? Weil die Hautfarbe ist nicht relevant. Und ich glaube daher, wir müssen... Und das ist so ein Modewort, Achtsamkeit, ja, aber wir müssen viel früher anfangen, dass es ganz klar ist, wir sind alle gleich geboren. Und keiner ist besser als der andere. Und wir müssen wieder empathischer miteinander umgehen. Sonst kriegen wir das nicht mehr hin. Weil das, was sich da zurzeit abspielt und seit dem 7. Oktober ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil so viele Leute ihre Unschuld verlieren. Also ich nehme da jetzt gar nicht Israel als heilig, ja, die machen genauso Fehler. Aber das, was am 7. Oktober passiert ist und wie viele Leute nicht darauf reagiert haben, wie viele Frauen, junge Frauen dort vergewaltigt, zerstückelt worden sind und ermordet worden sind und die Frauenorganisationen nicht einmal reagieren. Also das zeigt mir, wie abgestumpft diese Welt ist. Das heißt, wo beginnt diese Abstumpfung? Mein Mann spielt viel Videospiele. Das wird nur gekillt. Aber er ist erwachsen. Aber wenn das schon ein 5-jähriges Kind machen kann, ist das für ein Spiel, jemanden umzubringen. Das ist ja nicht mehr real. Und daher, ja, ich denke mir, wir haben ein ziemliches Problem an Empathielosigkeit, an Kälte, an aufeinander zugehen wollen, sehe ich zurzeit nicht. Und eben, wie gesagt, dieses Du gegen mich und nicht wir zusammen. Klingt kitschig, aber es ist so. Das fehlt mir zurzeit sehr in der Gesellschaft.
In meinem Umfeld sagen manche, das, was damals passiert ist, kann nicht mehr passieren. Wie sehen Sie das?
Also bis heute, und das ist gut so, ist der Holocaust, was damals passiert ist, ganz sicher einzigartig. In der industriemäßigen Ermordung und. Aber es gibt, wie wir wissen, leider auch nach dem Holocaust immer wieder Genozide und genozidale Situationen. Wir lernen anscheinend überhaupt nicht aus der Geschichte. Ja? Also und wenn man sich überlegt, dass heute noch Leute den Holocaust, also den Genozid an den Armeniern leugnen. Ja, das war im vorigen Jahrhundert, aber trotzdem, es wird noch immer geleugnet. Ja? Also ob sich so etwas in der Größe wieder abspielen kann, wage auch ich zu bezweifeln und hoffe, es wird nie passieren. Zu meiner Lebenszeit höchstwahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt 62, also selbst wenn ich 120 werde, glaube ich, wird diese Welt vielleicht noch stehen. Aber wir haben nicht gelernt aus der Geschichte, dass solche Sachen, also was ein Mensch einem anderen Menschen antun kann, sagen wir so. Das ist leider die große Problematik. Und das ist dann wurscht, ob es sozusagen 100.000 oder Millionen sind. Weil es ist dieses Aufeinanderknallen von empathielosen Du gegen mich. simpel, simplizistisch gesagt.
Ja. Haben Sie eine Idee, wie man das wieder bewerkstelligen könnte?
Naja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen viel früher anfangen, wir müssen viel früher ansetzen. Wir müssen, und das ist ja schon wieder irgendwie auch Religionskriege, wir müssen Religion höchstwahrscheinlich neu denken. Es ist ja auch innerhalb der Religionen diese verschiedenen Strömungen, die aufeinander knallen. Und im Prinzip könnte Religion ja etwas prinzipiell Positives sein. Ich bin gläubig. Mein Vater hat immer darüber gelacht. Stellen Sie sich vor, meine Tochter, die glaubt. Ich weiß gar nicht, woran sie glaubt, aber sie glaubt. Papa, ich kann es dir auch nicht erklären. Mein Gott, und ich habe gerade die Gottesformel gelesen von Santos, wo der Einstein und der Ben-Gurion Gott versuchen zu erklären. Der eine sagt, naja, er kann entweder, wenn er allmächtig ist, dann kann er nicht gütig sein und kann nicht gütig sein, wenn er allmächtig, weil sonst wäre er ein guter allmächtiger Gott. Mit dem, was passiert in der Welt, geht sich das nicht aus. Aber ich glaube sehr wohl, dass Religionen noch immer eines der größten Probleme ist. Also, und dabei, wie gesagt, sollte eigentlich Religion dazu führen, dass wir miteinander umgehen und Nächstenliebe und Empathie, und das scheint nicht zu sein. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen viel, viel früher anfangen. Wir müssen an den Schulen wieder Kinder miteinander reden lassen, sich auch die Haare ausreißen, das haben wir auch alle gemacht. Jeder muss sich einmal prügeln, aber nicht sozusagen dieses ewig Gegeneinander. Aber ich habe noch kein Rezept dafür gefunden, obwohl ich noch immer überzeugt bin, dass ich die Welt retten werde können. Vielleicht.
Wir tragen auf jeden Fall einen Teil dazu bei.
Ich versuche es jeden Tag, ja.
Wenn Sie heute nochmal zurückschauen und Ihren 18-jährigen Ich einen Tipp auf die Lebensreise geben könnten, was denn Sie Hannah von damals mitgeben?
Eigentlich Ähnliches, ohne dass ich es gewusst habe. Ich würde einfach der Hannah mitgeben, mach alles, was dich reizt, versuch alles aus, versuch aber immer dir treu zu bleiben, selbst wenn man das mit 18 ja noch nicht wirklich weiß, was man selber ist. Ja. Aber im Ausprobieren. Aber was ich dieser Hannah ganz sicher mitgebe, ist, sei wirklich nett zu deinen Nächsten. Es klingt, wie gesagt, so simpel, aber versuch einfach kein böser Mensch zu sein und mal zuzuhören und nicht immer alles besser zu wissen, weil manche andere können einem ganz gute Tipps geben, und ich habe viele, viele Tipps auf meiner Lebensreise bis jetzt bekommen und bin auch sehr dankbar dafür.
Der beste Tipp? Oder einer, den Sie mit uns teilen möchten?
Was ich eigentlich da meinen Schülern dann in der Hack gesagt habe, eine Arbeit oder eine Aufgabe im Leben zu finden, die einen so mit Glück erfüllt wie die meine. Aufstehen zu können in der Früh und einen Sinn im Leben zu sehen. Es ist nicht allen gegeben, weil es ist nicht immer leicht, den Job zu finden, aber irgendetwas im Leben zu finden, was einem wirklich, wo man aufsteht in der Früh und sagt, okay, ich weiß, warum ich da bin. Das ist manchmal nicht so leicht, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich das gefunden habe.
Ein großes Geschenk gehabt, weil viele suchen, also viele, die bei mir zuhören, sind auf der Suche, manchmal haben einen Weg eingeschlagen, manchmal ist es ja so, dass die Eltern Hilfestellungen oder sie denken, ja, Bankjob zum Beispiel ist ja so ein sicherer Job.
Ja. Ne? Ja. Ja.
Und man ist dann in einen Weg eingeschlagen, was gar nicht so einfach ist. Was
man muss sich trauen. Sag mal so, ich habe ein Interview gegeben ganz am Anfang, 96, nachdem ich im Nationalfonds angefangen habe, wo es darum geht, der zweite Lebensweg. Ich meine, ich war damals 33, also das ist jetzt so schlimm. Aber ich kenne doch viele Leute, die einfach irgendwann einmal gesagt haben, okay, das ist es nicht. Und diese Entscheidung mit Mut zu treffen, das ist vielleicht sozusagen etwas, was ich mitgebe. Dass man nie aufgeben sollte, doch nach dem Sinn in seinem Leben zu suchen und sich die Chance nicht zu nehmen, zu sagen, okay, vielleicht verdiene ich jetzt dort weniger. Aber also ich hätte in der Bank sicher wesentlich mehr verdient als hier als Beamtin. Aber ich bereue nicht eine Sekunde, es gemacht zu haben. Also vielleicht wirklich so diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, das ist es noch nicht ganz, vielleicht muss man nur ein bisschen nachjustieren oder vielleicht muss ich mein Leben ganz umkrempeln. Und hoffentlich hat man da das Richtige gefunden.
Das wären schon perfekte Schlussworte. Aber ich muss jetzt meine Lieblingsfrage stellen, weil ich ganz praktisch,
okay,
das könnte sein, dass das natürlich gleich nicht der Pension passt. Ich frage oft, wenn wir uns in 3 Jahren im Lebenswege-Podcast wieder treffen, mhm, würden, und es ist gut gegangen, was hat sie in der Zwischenzeit getan?
Also, in 3 Jahren bin ich in der Pension. Ich bin jetzt 62 und als Beamtin muss ich mit 65 in Pension gehen. Was ich in 3 Jahren mir wünschen würde, ist, dass der Nationalfonds zwar noch gebraucht wird, aber nicht mehr in diesem Sinne, dass man Antisemitismus so massiv bekämpfen muss, dass man Holocaustleugnung so massiv bekämpfen muss, sondern eher, dass der Nationalfonds für das, wofür ich am Anfang gekämpft habe, für die Erinnerung an diese Menschen da ist, nämlich positive Geschichte. Zurzeit ist der Nationalfonds da, um eben diese ganzen schlimmen Entwicklungen zu begleiten und an Schulen zu gehen und die Schüler versuchen zu überzeugen, dass man dagegen ankämpfen muss, wenn es antidemokratisch zugeht. Es wird in 3 Jahren nicht gelingen, aber ich hoffe doch, dass wir eines Tages wieder zurückkehren, einfach nur Erinnerungskultur im besten Sinne des Wortes zu machen.
Und was haben Sie für die Pension vor? Wird sie noch hart werden?
Nein, ich glaube, mir wird nicht hart werden. Ich habe zum Glück die Chance, vielleicht weiterhin für Vorträge eingeladen zu werden, an Schulen, an Universitäten. Ich gebe manchmal Vorlesungen an Universitäten. Das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich führe an der Namensmauer. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich weiterhin dort führe. Einmal im Monat, den ersten Dienstag im Monat, wird immer an der Namensmauer geführt in Kombination mit dem Landesgericht. Und ich bin auch Aufsichtsratsvorsitzende der Stadt Wien Kunst, bis vor einer Woche gewesen. Es wird jetzt neu bestellt. Wenn ich bestellt werden werde, dann ist es noch auf 5 Jahre und da kann ich mich um Kunst und Kultur und Museen kümmern. Also, ich habe schon ein bisschen was vor. Ganz fad wird mir nicht, aber ich freue mich auf noch mehr Reisen mit meinem Mann und noch mehr Golf spielen und schwimmen im Teich und meditieren.
Viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Und danke für das inspirierende Gespräch.
Danke vielmals.
Ich nehme mir heute ganz viel Respekt mit. Respekt vor dieser sehr wertvollen Tätigkeit und den selbstreflektierten Umgang, aber auch Respekt dafür, die Lebensfreude nicht zu vergessen bei dem Umgang mit all den schweren Themen. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel für euch mitnehmen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Podcast-Plattform ihn weiterempfehlt und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.